Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Okay, ich bin noch nicht ganz Weihnachten angekommen, das werdet ihr merken. Ich werde das nächste Woche dann ändern, da wird es eine Predigt geben, die mehr mit Weihnachten zu tun hat. Ich dachte mir, ich mache was anderes mit euch, worauf ich total Bock hatte. Manchmal macht man das, dass man einfach so sagt, da hätte ich einfach Lust drauf, das ergibt sich dann einfach so. Und wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als ich hier vorne stand, da haben wir die Gemeindeleitung gefeiert, wir haben uns Apostelgeschichte 20 angeschaut, Tipps für die Ältesten. Und heute möchte ich an der Stelle weitermachen. Also ich gehe nochmal in die Apostelgeschichte, Kapitel 21, da wo die dritte Missionsreise endet. Und ich möchte mich heute mit euch, ich möchte zwei Themen in den Blick nehmen. Das eine Thema ist ein bisschen kleiner, das ist Prophetie. Das müssen wir nur machen, weil es im Text vorkommt. Und dann geht es mir um die Frage, hat Gott einen Plan für dein Leben? Und wenn ja, welchen? Okay, das ist so ein bisschen Thema heute, was ich an diesem Text, der vielleicht recht ungewöhnlich ist, mal mit euch durcharbeiten möchte. Okay, wir schauen uns also erstmal den Text an. Ich lese ihn einmal vor. Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 17. Und ihr könnt auf der Folie dann einfach verfolgen, wo wir sind. Es ist ein unglaublich nüchterner Reisebericht, okay? Erwartet jetzt kein theologisches Feuerwerk. Aber wenn ihr wollt, achtet mal auf das Thema Prophetie. Das taucht an der Stelle häufiger in der Apostelgeschichte auf als sonst irgendwo in der Apostelgeschichte. Das ist ein echtes Highlight. Und achtet mal vielleicht auf das Thema, wie führt Gott, okay? Also, Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 17. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Lauf nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von da nach Patara. Und wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern gesichtet und das links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyros an. Denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Wieder spannender Punkt an der Stelle, wir werden nicht drauf eingehen, aber in der Bibel heißen die Christen immer Jünger. Okay? Wir sind immer Jünger Jesu, wenn wir Christen sind. Nochmal Vers 4. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter, und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten heim. Als wir nun die Fahrt beendet hatten, gelangten wir nach Tyros, von Tyros nach Ptolemais. Und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn. Als er sich aber nicht überreden ließ, gaben wir Ruhe und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns auf und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen auch einige der Jünger aus Caesarea mit uns und brachten uns zu einem gewissen Mnason, einem Zyprer, einem alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. An dieser Stelle endet die dritte Missionsreise. Frage, was fällt euch in dem Text auf? Naja, einmal natürlich dieser ungewöhnlich starke Fokus auf Prophetie. Hier nochmal Vers 4. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, und hier ist der Heilige Geist gemeint, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Und dann nochmal die Verse 9 bis 11. Da geht es um diesen Philippus, den wir kennen als Evangelisten. Den kannten wir übrigens früher als Diakon, aber jetzt ist er Evangelist. Apostelgeschichte 21,9, dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. So, Agabus, für alle die Apostelgeschichte schon mehrfach gelesen haben, werdet ihr euch erinnern, Agabus ist ein Name, der schon in Apostelgeschichte 11 auftaucht. Apostelgeschichte 11, Verse 27 und 28, dort lernen wir Agabus kennen, deswegen muss der jetzt hier auch nicht mehr speziell eingeführt werden. Und ich spring mal kurz zurück, Apostelgeschichte 11, da heißt es, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Daher kommt der. Deswegen wird der jetzt so prominent im Text nochmal aufgeführt, weil wir einfach mit dem Namen etwas anfangen können. Es ist wichtig, wenn man so einen Text wie die Apostelgeschichte liest, dass man das immer vor Augen hat. Der Autor setzt ein Stückchen bei einem Text, der später kommt, natürlich voraus, was er vorher schon gesagt hat. Ist ja irgendwie klar. Und er setzt auch immer so ein bisschen das Gesamtpaket voraus. Das werdet ihr heute auch sehen. Frage, was ist ein Prophet oder was ist eine Prophetin? Die gibt's in der Bibel nämlich auch. Erstmal ganz pauschal, ein Prophet ist jemand, der im Auftrag Gottes zu Menschen redet. Ganz pauschal. Das können witzigerweise ungläubige Leute sein. Paulus spielt in 1. Korinther 14 einen Fall durch, einen leider hypothetischen Fall. Er sagt, stellt euch mal vor, alle Gemeindeglieder wären Propheten und könnten weissagen. Und dann kommt jemand von außen rein, der noch gar nicht gläubig ist, und alle gehen zu dem hin und offenbaren dem seine Sünden. Was würde dann passieren? Antwort: Naja, so jemand, der würde dann wahrscheinlich merken, dass Gott unter euch ist, ja, würde auf seine Knie fallen und sagen, ja, was soll ich tun? Wäre schön. Leider ein hypothetischer Fall. Ganz allgemein kann man sagen, wofür ist Prophetie da? 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weiß, sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also wir reden auf ganz unterschiedliche Weise ins Leben von Menschen hinein, als Propheten. Nochmal, ein Prophet ist jemand, der im Auftrag Gottes zum Menschen redet. Die Empfänger können, 1. Korinther 14, ungläubige Leute sein, aber meistens hat es mit gläubigen Leuten zu tun. Agabus, der hier auf Paulus trifft, ist ein ganz tolles Beispiel. Jetzt die Frage, so Propheten, wo haben die ihre Infos her? Ja, Antwort, die haben ihre Eingebungen natürlich von Gott. Logisch, hat er gesagt, sie reden im Auftrag Gottes. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, durch eine Vision oder durch einen Traum. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Prophetien sind keine Eindrücke, die ich habe. Sondern es ist so, wie Gott es selber formuliert, 4. Mose 12, Vers 6, da kommt diese Definition her. Und er sprach, hört doch meine Worte. Und hier spricht Gott selber in eine sehr kritische Situation hinein, wo Mose angefeindet wird. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. Also Propheten haben Erscheinungen, Visionen, gibt auch das Wort Gesicht, oder sie haben einen Traum. Das ist förmlich ein Kennzeichen von Propheten, dass sie auf eine übernatürliche Weise etwas sehen. Etwas sehen und nicht einfach nur einem inneren Eindruck folgen. Ich will euch das noch an einer anderen Stelle zeigen. Jetzt drehen wir es um. Ja, das eben war positiv. Wie soll es sein? Und jetzt kommt das negativ. In Hesekiel 13, Vers 3, da geht es um falsche Propheten. Da spricht Gott. Hesekiel 13, Vers 3. So spricht der Herr, Herr, wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Also diese eigenen Eindrücken folgen, aber nicht einer wirklichen Vision oder einem wirklichen Traum. Vers 17, und du Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus ihrem eigenen Herzen weissagen und weissage gegen sie. Das ist ein dramatischer Text und es gibt ähnliche weitere Texte im Alten Testament. Gottes Wehe, das heißt Gottes Fluch gegen falsche Prophetinnen und falsche Propheten. Warum sage ich euch das? Weil mir das wichtig ist, dass wir verstehen, was ist eine Prophetie. Vor allem, dass wir festhalten, Prophetien kommen in ihrer echten Form tatsächlich von Gott. Und zwar in Form einer Offenbarung. Und diese Offenbarung kann sein ein Traum, eine Vision, ein Gesicht. Und das, was ich da gesehen habe, das gebe ich dann weiter. So funktioniert Prophetie. So, jetzt nehmen wir an, das passiert. Jemand gibt so einen Traum weiter. Jetzt habe ich als Empfänger die Pflicht, das, was da kommt, zu prüfen. Einerseits muss ich mal ganz grundsätzlich schauen, ob der Typ ein falscher Prophet ist. Ja, also, wenn der schon öfter Dinge prophezeit hat, die nicht eingetroffen sind, naja, dann machst du einen Haken dran und sagst und tschüss. Dann höre ich dann nicht mehr zu. Ist wirklich so, wenn jemand sagt, Jürgen, was hältst du von dem und dem? Im Internet gibt's ja ganz viele Leute. Ich mache immer so diesen falschen Propheten-Check-Test. Ja, hat der schon mal Blödsinn erzählt? Und wenn ja, ist er raus. Dann beschäftige ich mich mit der Person einfach nicht mehr. So, zweiter Punkt. Es kann auch sein, dass jemand eine Prophetie gibt und das, was er voraussagt, trifft tatsächlich ein, aber er predigt falsche Götter. Also auch das muss ich prüfen bei einem Propheten. Es könnte ja auch sein, dass wir es bei der Person selber nicht mit einem Propheten Gottes zu tun haben, sondern mit einem okkulten Phänomen, mit dem okkulten Phänomen der Hellsichtigkeit. Auch das muss ich checken. Und dann gibt es drittens leider auch noch Propheten, ja, wie soll ich sagen, die haben einfach einen Tick zu viel Sendungsbewusstsein gepaart mit einer ordentlichen Portion eigenem finanziellen Interesse, ja, und stellen sich halt hin und sagen, hallo, hier ist eine Prophetie. Das muss ich prüfen. Ich muss Propheten prüfen, weil der Anspruch, mit dem sie auftreten, ist ja irre. Da spricht Gott in mein Leben hinein. Wenn das gilt, was die sagen, dann muss ich das auch tun. Da kann ich dann also nicht so, naja, vielleicht. Das geht dann nicht. Deswegen muss ich die prüfen. Ich muss prüfen, sind die echt? Stehen die wirklich für Gott? Und ist ihre Motivation sauber? Das ist die eine Seite. Aber jetzt wird es spannend. Das ist ja nicht die Seite, die wir hier im Text haben. Es gibt eine andere Seite. Es gibt ein anderes Problem mit Prophetien. Mit den Prophetien, die völlig cool sind. Wo ja so ein Prophet wie Agabus auftaucht, von dem alle wissen, ja, hatten wir schon mit der Hungersnot, absolut qualifiziert, steht für Gott ein. Und das Problem besteht darin, dass ich das, was da prophezeit wird, ich muss das interpretieren. Ich muss sagen, was mache ich mit dem, was da jetzt gesagt wird? Und der Text, den wir haben, der ist an dieser Stelle unglaublich spannend. Er ist deshalb spannend, weil hier zwei Interpretationen im Blick auf dieselbe Prophezeiung aufeinanderprallen. Auf der einen Seite steht das Missionsteam. Ja, und auch die Christen ringsrum, die hören das, gerade mit Agabus, das muss ja super dramatisch, er nimmt ja einen Gürtel, bindet sich ja, so wirst du gebunden. Also, denkt man sich, alles ist klar, oder? Hier, Apostelgeschichte 21,12. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Das ist doch völlig klar. Was soll man denn sonst dazu denken? Antwort, das, was Paulus denkt. Der ist nämlich mit dieser Interpretation null einverstanden. Der sieht das ganz anders. Hier, die Verse 13, 14. Paulus sagt nämlich nicht, oh, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir das nochmal so deutlich gemacht habt. Stimmt, wir brechen an dieser Stelle ab. Paulus sagt, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, gaben wir Ruhe und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Merkt ihr, Paulus treibt seine Freunde hier echt in den Wahnsinn. Du bist dir ganz sicher, das ist so eine Art Kamikaze-Mission. Das überlebt man, lebt er nicht. Der muss aufhören. Und er sagt einfach, nee, ich gehe da jetzt hin. Frage, warum sieht Paulus die Prophetie des Agabus nicht als Stoppschild? Das ist eine tolle Frage, oder? Ihr merkt, Fragen stellen an den Text ist immer wichtig. Stellt Fragen an biblische Texte, kommt her und gebt sie der Gemeindeleitung. Die freut sich über sowas. Die ist dazu da, die Fragen zu beantworten. Also, traut euch an der Stelle. Ich meine, wäre das nicht unsere erste Reaktion? Versteht ihr? Du hörst so eine Prophetie, wir hätten doch alle genauso reagiert. Wir hätten gedacht, oh, jetzt ist alles klar. Wir sollen nicht nach Jerusalem. Und das Ganze wird noch ein bisschen wirrer, wenn wir uns die Frage stellen, wie kam das überhaupt dazu, dass Paulus nach Jerusalem wollte? Und wir springen mal zwei Kapitel zurück, Apostelgeschichte 19, Vers 21. Da heißt es, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und damit wir uns richtig verstehen, hier steht, Paulus nahm sich im Geist vor, hier ist der menschliche Geist des Paulus gemeint. Paulus nimmt sich etwas vor. Paulus hat eine Idee, ich muss noch nach Jerusalem und dann von da aus weiter nach Rom. Das hat er einfach so im Herzen, das ist so, das nimmt er sich vor. Und jetzt der Gag, was passiert, nachdem Paulus sich dieses Projekt vornimmt? Naja, wir lesen in Kapitel 20, das hatten wir in unserer letzten Predigt über dieses Thema. In Apostelgeschichte 20, 22, 23, Abschiedsrede an die Ältesten. Da sagt Paulus bereits, und nun, siehe, gebunden im Geist, also gebunden im Geist heißt, ich habe mir das vorgenommen, ich stehe zu meinen Entscheidungen. Gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das heißt, er kommt überall hin und überall ploppen die Propheten auf, ja, und sagen ihm, hey, in Jerusalem wird's schwierig, in Jerusalem wird's richtig schwierig, in Jerusalem wird's ganz, ganz doll arg schwierig. Und Paulus sagt, ja, das passiert mir jetzt die ganze Zeit, wo ich unterwegs bin, ständig kommen die vorbei und sagen mir, es wird schwierig. Der Heilige Geist hört nicht auf, ihn zu warnen. Und nochmal die Frage. Warum interpretiert Paulus dieses offensichtliche Reden des Heiligen Geistes nicht als Stoppschild? Also er nimmt sich etwas vor, er wird gewarnt und bricht nicht ab. Warum nicht? Wenn der Heilige Geist ihn warnt, dann kann die Reise nach Jerusalem doch nicht Gottes Wille sein, oder? Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, weil hinter diesem Satz, den ich eben gesagt habe, eine ganz falsche Vorstellung davon lauert, wie Gott führt. Wenn du denkst, dass Gott einen Plan davon hat, wie du heute den Rest des Tages leben sollst, oder von mir aus auch die nächste Woche, und wenn du das dann den Willen Gottes nennst, dann muss ich dich enttäuschen. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Ja. Wir dürfen darauf trauen, dass wenn wir einen Weg gehen, dass er unsere Schritte festigt. Aber ganz vorsichtig, wenn wir eine falsche Vorstellung davon haben, was Gott will. So, als wären wir auf einem Spielfeld so eine Figur, die über das Spielfeld zieht und wir müssten jetzt auf eine ganz wundersame Weise herausfinden, was ist denn der nächste Zug, den wir gehen sollen auf diesem Spielfeld. Wenn das in deinem Kopf ist, kann ich nur sagen, falsch. Wirklich ganz falsch. Ja, aber warum warnt Gott dann den Apostel vor dem Weg, den er gehen will? Warum macht er das dann? Antwort, und das ist eine ganz banale Antwort, weil das ein sehr schwerer Weg wird. Das ist der Grund. Und wenn Paulus dann tatsächlich 2 Jahre im Gefängnis sitzt, dann werden genau diese Prophetien für seinen Glauben gut sein. Und das hat damit zu tun, dass Prophezeiungen auch dazu da sind, unseren Glauben zu stärken. Hier mal eine Stelle aus Johannes 14, wo der Herr Jesus das im Blick auf sich selber sagt. Und es gibt weitere Stellen im Johannesevangelium, die genau dasselbe unterstreichen, die mag genügen. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Also manchmal gibt Gott Prophezeiungen, damit wir, wenn es geschieht, erst was damit anfangen, nämlich Glauben haben. Und das ist hier nicht anders. Paulus kann diese Prophezeiungen wirklich gut gebrauchen. Einfach deshalb, weil vor ihm eine richtig schwere Zeit liegt. Und wir lernen hier im Umgang mit Gottes Reden, wir lernen hier, wie ein Christ sein Leben lebt. Und bevor ich jetzt weitermache und ganz viel über die Freiheit rede, die wir als Christen haben, eine einzige Einschränkung, die muss ich machen. Die Einschränkung geht so: Wenn Gott dich in deinem Leben irgendwo hinführen will, also wenn ihm das richtig wichtig ist, dann macht er das. Es gibt Führung Gottes im Leben, die ist selten. Aber wenn Gott dich führt, dann ist das so klar, dass du es nicht verpassen kannst. So ein Moment findet sich zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Da bekommt Paulus in Form eines Traums eine Prophetie. Er träumt da von einem mazedonischen Mann. Da ist er noch auf der türkischen Seite, ja, und dann kommt quasi so ein mazedonischer Mann, ein Grieche, von dem er träumt und sagt, komm herüber. Dann bekommst du eine Offenbarung, irgendwas Übernatürliches. Dann passen deine Lebensumstände zu genau dem, was du da gerade träumst. Dann kannst du mit anderen drüber reden und die sagen, ja, das ist schon wirklich verwunderlich. Da scheint Gott wirklich was zu wollen. Und wo diese 3 Dinge, Offenbarung plus Umstände plus, ich sag's mal, Beratung, wo die zusammenkommen, an der Stelle führt Gott. Und das kannst du nicht verpassen. Wir haben das als Ehepaar ungefähr 3-mal in unserem Leben erlebt. Und das ist dann so, dass du sagst, okay, hier weiß ich, ich muss jetzt gehen. Ich muss das jetzt tun. Aber noch einmal, das ist die absolute Ausnahme. Das findet an Stellen statt, wo wir zum Beispiel den Umzug nach Jerusalem, der Umzug ins neue Jerusalem nach Spandau. Unser Umzug nach Spandau, der war zum Beispiel davon geprägt, da stand sowas im Raum, wo wir wussten, okay, wir wollten eigentlich nicht, wir haben sehr dafür gebetet, dass irgendjemand anders nach Spandau zieht und diese Gemeindegründungsarbeit macht. Und als es dann kam, dann dachten wir, das kann nicht wahr sein. Ja, aber dann weißt du, was Sache ist. Und dann kannst du auch dann kannst du auch Dinge wagen an der Stelle, die Gott mit dir will. Aber Achtung, das ist Ausnahme. Zurück zum Normalbetrieb. Wenn ihr den Begriff Wille Gottes in der Bibel studiert, dann werdet ihr feststellen, dass er auf 2 Weisen gebraucht wird. Zum einen zeigt sich der Wille Gottes einfach in den Umständen, in die Gott mich, und zwar egal, ob ich will oder nicht will, okay, wo Gott mich einfach hineinstellt. Hier, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Ja, Gott will das einfach, führt dich dahin und dann kannst du einfach nur sagen, aha, hier bin ich richtig. Weil da, wo du gerade lebst, bist du richtig. Da hat Gott dich hingestellt. Oder Epheser 1, Vers 1, da geht es um die Berufung, die Paulus hat. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Da ist wieder der gleiche Gedanke. Der Wille Gottes zeigt sich zum einen in meinen Lebensumständen, die ich 0,0% irgendwie beeinflussen kann an der Stelle. Ja, doch passieren. Und er zeigt sich in meiner Berufung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wo der Begriff Wille Gottes in der Bibel vorkommt, hat damit zu tun, dass ich nach seinen Geboten lebe. Römer 12, 2 zum Beispiel. Und ihr könnt das Thema gerne für euch studieren. Ja, gebt das einfach bei bibleserver.de, Wille Gottes mit Sternchen dahinter ein und dann könnt ihr das selber sehen. Macht euch da wirklich selber schlau. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Ja, was ist denn der Wille Gottes? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da geht es um die moralischen Regeln. Da geht es um Weisheit, das Leben zu führen. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Wieder dieses. Er möchte, dass wir nach seinen Regeln leben. Hier explizit dann nochmal, dass ihr euch von der Unzucht, also von sexueller Unmoral fernhaltet. Der Wille Gottes als die Lebensumstände, der Wille Gottes als die Regeln, die er uns gibt. Und im Blick auf, hat Gott einen Plan für mein Leben? War es das dann? Das heißt, und ich hoffe, dass euch das mindestens so begeistert wie mich, das heißt, du kannst dir, wie Paulus, in deinem Geist einfach etwas vornehmen, weil du so nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen bist, naja, das wäre genau richtig. Und dann gehst du los. Und jetzt kommt der wichtigste Satz dieser Predigt. Ich sage ihn zweimal. Das Beste, womit du Gott beschenken und womit du ihm deine Liebe zeigen kannst, das Beste ist ein hingegebenes, von dir verantwortetes Leben. Ich sage ihn nochmal. Das Beste, womit du Gott beschenken und womit du ihm deine Liebe zeigen kannst, das Beste ist ein hingegebenes und von dir verantwortetes Leben. Das ist das größte Geschenk, das ich Gott machen kann, wenn ich bereit bin, aktiv für ihn zu leben. So als mein Geschenk, nicht als eine Spielfigur. Warum? Weil so ein Denken, dieses Spielfigurdenken, das führt so schnell in die Passivität. Das führt womöglich in die Angst, Fehler zu machen. Und deswegen mein Tipp, mach Fehler. Ganz wichtiger Tipp. Mach Fehler. Trau dich, Fehler zu machen. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das ist nicht ausgedacht. Was ist mehr Ausdruck von Liebe? Überleg mal, wir haben ja jetzt bald Weihnachten. Was ist mehr Ausdruck von Liebe? Wenn ich an Weihnachten auf Nummer sicher gehe und meiner Frau nur die Dinge schenke, die auf ihrer Amazon-Wunschliste stehen. Oder wenn ich es wage, über sie nachzudenken und sie mit einem ganz besonderen Geschenk zu überraschen. Wo steckt mehr Liebe drin? Genau. Und ich garantiere dir, du wirst Fehler machen. Und ich erinnere mich an ein legendäres Weihnachten, wo meine Frau das Geschenk aufpackte, hineinschaute, das Nackenmassagegerät wahrnahm. Dann entglitten ihr ganz kurz die Gesichtszüge. Sie fing sich wieder, packte das Geschenk zur Seite, lächelte mich an und machte das nächste Geschenk auf. Es gibt diese Momente im Leben, wo du weißt, das war ein Griff ganz tief ins Klo. Aber das ist nicht schlimm. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht schlimm. Man kann das weiterschenken. Ja, man hat ja Schrottwichteln und solche Sachen. Beziehungsweise irgendwer mag das vielleicht haben. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil es wichtig ist, dass wir begreifen müssen, im Umgang mit Gott dürfen wir Fehler machen. Fehler machen, um zu wachsen. Wirklich, das meine ich ganz ernst. Meine Beziehung mit Gott wächst dort, wo ich aus einer ganz gesunden Lässigkeit heraus mit Gott lebe. Ich weiß nicht, ob man das, vielleicht muss man das häufiger predigen. So ein bisschen Prediger-Style. Hier, Prediger 9, Vers 7. Geh hin, iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Versuch nicht, Gottes Wohlgefallen zu erkaufen mit dem, was du tust. Er liebt dich bedingungslos. Fang das irgendwann an zu glauben. Oder Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu in deiner Kraft. Hau rein! Und da, wo du keine Kraft hast, hörst du wieder auf. Logisch, in deiner Kraft, nicht in der Kraft von jemand anders. Und das alles meint, du hast eine gute Idee, tu's. Du darfst dir etwas vornehmen. Du musst nicht ständig danach fragen, ob es Gottes Wille ist. Und ja, ich rede jetzt nicht von Sünde. Bete um Weisheit. Und dann, wenn du von einer Sache überzeugt bist, ey, trau dich. Und jetzt ein kleiner einschränkender Tipp an alle mit einer sehr lebhaften Fantasie oder sagen wir einem kleinen Helfersyndrom, okay? Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob die Idee, die du da hast, diese verrückte Idee, ja, wenn du ein bisschen Sorge hast, sie könnte wirklich zu verrückt sein, was du gerade dabei bist, dir vorzunehmen. Okay, dann such dir einfach ein paar gute Ratgeber, die dich mal kurz spiegeln, ob das noch passt. Oder mach es wie Gideon, ja? Hey, zwei Zeichen und dann los, dann ist die Sache rund, dann trau dich. Ich wünsche einfach, dass wir an der Stelle eine Freiheit entwickeln, weil es ist Gottes Wille. Die Frage war ja, was ist Gottes Wille für dein Leben? Es ist Gottes Wille für dein Leben, dass du Entscheidungen fällst, dir Gedanken machst, dich traust, dein Leben für ihn zu leben. Und zwar dein Leben. Sieh doch einfach mal dein Leben. Jeden Tag als ein Geschenk, als deine persönliche Antwort auf das Kreuz. Also nochmal, was ist Gottes Plan für dein Leben? Hat Gott einen Plan für dein Leben? Ja! Was ist Gottes Plan für dein Leben? Sein Plan besteht darin, dass er dich dazu befreit, ihn zu beschenken. Das ist sein Plan. Sein Plan besteht darin, dich zu befreien, ihn zu beschenken. Und er will dich unterstützen. Er will dir Weisheit geben. Er will dir gute Ratgeber an die Seite stellen. Er will dir Kraft, Mut geben. Er bereitet zum Teil gute Werke vor, wo wir nur noch machen müssen. Er will uns vor dem Bösen bewahren. Gott ist da. Gott ist mit dir unterwegs. Paulus würde sagen, er schenkt dir das Wollen und das Wirken. Und deswegen, weil uns nichts fehlt und weil es Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir tun, dass wir ihn beschenken, mit sehr eigenen Ideen, wie wir jetzt gesehen haben. Deswegen, hau rein, gib Gas, sei mutig. Wage tatsächlich ein Leben für Gott. Aber war das bei Jesus nicht anders? Hat er nicht nur das getan, was er den Vater tun sah? Stimmt, bei Jesus war das anders. Es gibt allerdings einen klitzekleinen Unterschied zwischen dir und Jesus. Der Unterschied ist, du bist nicht Mensch gewordener Gott. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und dir. Oder drücken wir es anders aus, du bist nicht eine Person mit Gott. Du kannst niemals sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Nie. Wer dich gesehen hat, hat dich gesehen. Punkt. Okay? Unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, ist nicht dieselbe wie Gott, der Sohn, sie zu Gott, dem Vater hatte. Da gibt es einen Unterschied. Und deswegen darf an dieser Stelle, dürfen wir mal sagen, das müssen wir jetzt nicht so machen wie Jesus. Was für uns gilt, wir dürfen ein Leben für Gott wagen. So, jetzt sind wir am Schluss und ich fasse noch mal ein Stückchen zusammen. Ich hatte gefragt, was ist, wenn ich mir etwas vornehme, was nicht Gottes Wille ist? Und meine Antwort darauf ist, was, wenn es diese Art von Willen Gottes überhaupt nicht gibt. Was, wenn Gott sich wünschen würde, dass wir ihn mit einem Leben beschenken? Und zwar mit einem Leben, das wir aus uns heraus mit Herzblut und mit Kreativität und natürlich mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, für ihn leben. Was wäre, wenn wir glauben könnten, dass Gott jeden Lebensweg, den wir mit Aufrichtigkeit und Hingabe für ihn leben, dass er jeden dieser Lebenswege segnen könnte und auch segnen wird? Was würde dann passieren, wenn wir das glauben könnten? Antwort: Wir würden ein Leben führen, wie es Paulus geführt hat. Das ist ein Leben, das nicht ständig fragt, was will Gott? Das nicht ständig Lebensumstände nach vermeintlichen Zeichen absucht, so nach himmlischen Wegweisern, um irgendwie Gottes Willen zu erkennen. Es wäre ein Leben, das heraustritt aus der Angst, etwas falsch zu machen, und wirklich hineintritt in die Freude und in das Abenteuer von Nachfolge. Und ich kann nur sagen, das ist ein gutes Leben und das ist ein spannendes Leben. Und das ist in letzter Konsequenz, deswegen will ich euch dafür gewinnen, ein von echter Liebe geprägtes Leben. Und das ist ein Leben, das muss man leider dann auch sagen, bei dem manchmal, bei dem man manchmal Wege wagt, die in den Augen von gutmeinenden Freunden ein wenig verrückt erscheinen. Aber das ist dann halt so. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.